Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der oberösterreichische Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerd Schneeweiß. Mein heutiger Gast ist der Linzer Galerist Johannes Rangel. Mit ihm möchte ich reden über den Beruf und die Aufgaben eines Galeristen. Insbesondere vor allem auch darüber, was gerade so am internationalen Kunstmarkt passiert. Zuerst aber möchte ich meinen Gast fragen, ob wir nicht doch du zueinander sagen wollen, auf gut Oberösterreich sozusagen. Hannes, passt das für dich?
Servus Gerd, ja, passt natürlich, danke.
Hannes, du hast die von deinem Vater gegründete City Galerie der Linzer Herrenstraße 18 bereits 1997 übernommen, also in jungen Jahren. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das Angebot an Kunst bei deinem Vater ein anderes war als heute bei dir. Frage, wie war es damals, wie ist es heute?
Ja, das ist ganz einfach. Mein Vater war natürlich eine andere Generation und hat natürlich den Schwerpunkt gehabt, klassische, moderne und 19. Jahrhundert. Ich bin mit diesen Dingen auch aufgewachsen, also ich habe sehr klein auf immer wieder auch beim Vater mitbekommen, welche Kunst er gekauft hat, wo er es gekauft hat. Und der Vater war ja nicht nur an Gemälden oder an bildnerischer Kunst interessiert, sondern hat natürlich auch viele andere Sachen gesammelt, auch wie Keramiken und russische Ikonen und so weiter. Aber prinzipiell hat mich das mein ganzes Leben lang begleitet. Und ich muss ja sagen, es war nicht so meins. Ja, also ich war immer wieder in der Thematik, was zeitgenössische Kunst angeht, sehr interessiert. Und wenn ich meinen Vater dazu mal so immer wieder gesagt habe, du Papa, was wie schaut's aus? Machen wir mal einen Rainer oder einen Nietzsche, hat das nicht interessieren und das hat ihn halt überhaupt nicht interessiert. Er hat dann immer gesagt, was tue ich mit der, klassisch gesagt, Schmiererei oder Schmirage. Aber wie gesagt, damals war der Markt noch extrem interessiert an diesen Dingen. Also mittlerweile, was klassische, moderne und 19. Jahrhundert oder angeht, ist das eher ein bisschen am absteigenden Ost meiner Meinung nach. Es gibt schon ein paar Positionen von Künstlern, die was immer noch gefragt sind, aber sehr viele andere Künstler, auch regionale Künstler, wie Egon Hoffmann oder wie Dunsendorfer oder Wilma Eckler zum Beispiel, die waren früher extrem gefragt, kann ich mich erinnern, und es hat sich ja gut verkaufen lassen. Aber mittlerweile die junge Generation, also auch die jüngeren Sammler, unter Anführungszeichen jünger, ja, sind eigentlich fokussiert auf die zeitgenössische Kunst und auch da auf die großen Namen, auch wie ein Arnulf Rainer, ein Hermann Nitsch oder auch immer wieder regionale Positionen. Ja, jetzt Hebenstreit, Fritz Fröhlich, Ottmar Zeche, es hat ja sehr viele große, oder es gibt sehr viele große oberösterreichische Künstler am zeitgenössischen Markt. Aber natürlich national gesehen hast du natürlich dann die großen bekannten Namen eben auch wie schon gesagt, Rainer, Nitsch, Damisch, Anzinger. Jetzt in letzter Zeit auch wieder Mathe jung wird, ja, und das hat sich einfach gewandelt. Und wer die junge Generation einfach was Zeitgenössisches will, was Modernes will, es gibt immer wieder auch bei den Männern, wie man oft mitbekommt, bei den Möbeln zum Beispiel, ja, die alten Möbeln, so wie Biedermeier-Möbeln oder wie Jugendstil-Möbeln, das war früher viel angesagt. Und es gibt immer wieder kleine Positionen, man hat eine moderne Wohnung und man gibt ein altes Möbel dazu. Und der Rest ist eigentlich modern und zeitgenössisch. Ja.
Gut, das ist der Wandel der Zeit. Ja. Das heißt also, der Schwerpunkt der City Galerie liegt heutzutage auf zeitgenössischer Kunst. Vorrangig genau. Mit Werken österreichischer Künstler.
Ja, genau. Ja. Das ist.
Aber sag doch unseren Hörern mal, wie ist denn das in der Praxis? Kommt der Künstler zum Galeristen oder geht der Galerist zum Künstler? Wie kommt ihr zusammen?
Naja, das hat sich bei mir so herauskristallisiert. Ich bin jetzt eine Mischung aus Galerist und Kunsthändler eigentlich. Ja. Ich mache zwar ein bisschen Galeriearbeit, ja, aber bei mir war es halt damals so, du hast halt dann in jungen Jahren, ich war damals 24, 25 Jahre alt, habe natürlich auch den Markt ein bisschen beobachtet und es kristallisiert sich dann heraus, was ist gesucht. Ja. Gerade in Linz sind die Leute zu dir gekommen und haben dann gesagt, okay, ich suche den und den Künstler oder wie schaut es mit dem Künstler aus oder haben sie von dem was. Und so hast du dann in Erfahrung gebracht, okay, was kann man natürlich in Linz, Oberösterreich, was ist gesucht und was kann man kaufen? Und dann sagst du natürlich, okay, wie kann ich mit diversen Künstlern in Kontakt treten? Dann ruft man an, dann fahren wir dorthin, dann kriegt man einen Termin oder auch nicht. Wird dann teilweise abgesagt und sagt dann, okay, nein, ich arbeite zum Beispiel schon mit der Galerie zusammen und da gibt es so eine Art Gebietsschutz, mehr oder weniger, unter Anführungszeichen. Und ja, so kommen wir dann in Kontakt mit den Künstlern, dann funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja.
Also das habe ich richtig verstanden, ein Galerist, der einen Künstler vertritt, der tut das oft exklusiv?
Ja. Also viele Künstler sagen nicht, also Künstler sagen, okay, ich habe da meine Galerien in Linz oder in Wien oder in Salzburg und die haben das dann exklusiv mehr oder weniger. Ja. Und da gibt es dann teilweise auch Verträge und dass der da dann exklusiv in Oberösterreich oder in einer gewissen Region auch vertreten darf. Ja.
Okay, du hast vorhin gesagt, du bist Galerist und Kunsthändler, so beides. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Galeristen und einem Kunsthändler?
Ja, ein Galerist verlegt sich halt primär auf Ausstellungstätigkeit. Da gibt es Ausstellungen, die aus über einen gewissen Zeitraum dann laufen, über 2-3 Monate, die sich dann auch mit dem Künstlern viel mehr auseinandersetzen und den auch pushen, mit dem viel Sachen unternehmen, auch auf Messen und so weiter fahren. Kunsthändler ist da ein bisschen vielseitiger, also wie es bei mir ist. Du machst natürlich, hast ein breites Spektrum und hast eben auch irgendwo in den Ausstellungsräumen alles ein bisschen durchgemischt. Ja, also ich hab viele Positionen drinnen hängen von circa 15, 20 Künstlern, die sich eben, wie gesagt, über die Jahre herauskristallisiert haben, was man da auch in Österreich verkaufen kann, weil man lebt ja davon. Ja, man muss ja kaufen und verkaufen, um davon zu leben. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Unterschied, weil wenn man jetzt einen großen Galeristen, da gibt es einen großen Salzburger Galeristen, den was wahrscheinlich sehr viele kennen, der hat viele Positionen international und der konzentriert sich halt auf diese Dinge und hat auch viele Niederlassungen und da werden halt dann, geht es primär um Einzelausstellungen, die was halt dann über einen gewissen Zeitraum laufen.
Ja. Eine Frage, der Galerist lebt, soweit ich das weiß, ja als Kommissionär von der Kommission, ja, also er bekommt etwas in Kommission, hängt es auf innerhalb einer Ausstellung und dann verkauft er ein Bild oder er verkauft das nicht und wenn er es verkauft, bekommt er eine gewisse Marge davon.
Ja.
Der Kunsthändler, hat der auch Eigenware, also angekaufte Ware, die ihm gehört?
Ja, also bei mir prinzipiell, also ich arbeite mit einigen Künstlern auch zusammen, da geht natürlich dann die Sache über Kommission, weil ich sage mal, dann ist natürlich positiv, wenn man kein Geld in die Hand nehmen muss. Ja. Aber bei mir ein sehr großer Anteil wird angekauft. Ja, also das gehört man selber, da schaut man am Sekundärmarkt oder da gibt es viele Szenarien. Also da kommen Leute zu mir, die haben was geerbt, die haben was vererbt gekriegt oder auch ganz eine witzige Geschichte, dann teilweise geschiedene Frauen, die was das vom Garten gekriegt haben, da habe ich mir ein Ding gehabt, die hat 2 Damisch damals gehabt und gesagt, nein, das sind die, hat mir mein Mann geschenkt und ich kann die Bilder nicht mehr sehen. Ja. Also da kommen teilweise ganz, ganz witzige Sachen zusammen. Ja. Aber man schaut halt am Sekundärmarkt, oder die Leute kommen zu einem, oder du kennst natürlich auch Leute, die was in dem Metier drinnen sind, und das sind so eine Art Kunstvermittler, die sagen dann, okay, da habe ich was, da habe ich das, da habe ich die Position, da habe ich die Position, interessiert dich das, weil das Netzwerk auch über die Jahrzehnte natürlich immer wieder gewachsen ist, und man kennt Leute, man sagt, okay, der hat in die Richtung was, der hat in die Richtung was, dann kommt wer zu dir und sagt, ich hätte was gesucht, und dann telefoniert man, und ja, wie bei vielen anderen Dingen auch, es ist halt einmal ein Handel, ja, und das hat die gleichen Prinzipien jetzt, also wie ein Autohandel oder Schmuckhandel oder der Kunsthandel ist ähnlich, ja, also ja. Das ist nicht recht viel anders, nur die, unter Anführungszeichen, die Position oder die Ware ist eine andere, ja.
Ja, gut, das verstehe ich natürlich. Ja, kommen wir nochmal jetzt zu dem anfangs erwähnten internationalen Kunstmarkt zurück. Da bist du ja auch ganz gut aufgestellt. Wie funktioniert das Geschäft mit der internationalen Kunst heutzutage?
Naja, international, also ich bin primär, habe ich mich darauf spezialisiert oder darauf verlegt, ein bisschen so auf amerikanische Pop-Art. Ja, also ich habe immer wieder was von Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, so kleinere Positionen. Da geht es natürlich primär auch um Druckgrafik, weil, oder Alex Katz, ja, weil Originale sind natürlich, ja, außer Reichweite, sage ich mal, da hat man schon sehr, sehr, sehr hohe Preise und sehr, sehr viel Geld, was man in die Hand nehmen müsste. Und international ist natürlich, ja, auch nicht anders wie in Österreich. Es geht natürlich um andere Beträge. Ja, also der österreichische Kunstmarkt ist natürlich im Verhältnis gesehen vom Preisniveau her schon eher im unteren Drittel anzusiedeln, ja. Außer man hat halt dann wieder so Dinge wie ein Klimt, wie vor kurzem mit den 230 Millionen, ja, aber das ist natürlich eine große Ausnahme. Aber international gesehen natürlich ist österreichische Kunst gefragt, ja. Du siehst sie überall auch international in Museen hängen, also die großen Namen, also sei es jetzt der Rainer, ein Nietzsche oder ein Wurm oder ein West, ja. Und aber vom Preisniveau her eher ein bisschen weiter unten angesiedelt, ja. Also wenn du dann so Arbeiten anschaust, wie wenn wir jetzt im deutschen Bereich bleiben, Baselitz oder Gerhard Richter oder, Gerhard Richter ist natürlich ganz weit oben, ja, da geht schon Millionen, zweifache Millionenbeträge. Aber auch Baselitz oder Anselm Kiefer, da bist du natürlich für einen zehnfachen Preis, was jetzt Hausnummer, österreichische Position kostet, eine gute, ja. Also, ein Nietzsche mit 2x3 Meter kostet bei uns so zwischen 100 und 150.000 oder teilweise, wenn es eine ganz frühe Arbeit ist, sogar mehr. Und ein Baselitz im gleichen Format kostet wahrscheinlich 1 bis 1,5 Millionen Euro mittlerweile, ja.
Aber, Hannes, die Frage ist doch, warum ist Kunst aus Österreich weniger wert als anderswo?
Ja,
warum ist das?
Die Frage stelle ich mir auch, ja, weil es ist natürlich ein anderer Markt. Ja, und in Österreich ist es auch oft so, dass du der Prophet in eigener Hand nichts wert ist, aber wenn du viele Künstler, zum Beispiel wie Maria Lasnik oder Kiki Kogelnik, die sind alle nach Amerika gegangen, haben dort Erfolg gehabt und sind zurückgekommen nach Österreich und kosten jetzt was. Ja. Aber warum jetzt im internationalen Vergleich da so viel weniger gezahlt wird, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ja. Also es ist da immer ein bisschen eine Obergrenze. Sag einmal, es ist natürlich auch die Frage, was wird im eigenen Land gezahlt? Ja, wenn im eigenen Land jetzt ein Nietzsche 5 Millionen kostet, wahrscheinlich wird es international auch gezahlt. Aber du bist einfach noch nicht auf dem Niveau. Und mal schauen, was sie tut in nächster Zeit. Aber international gesehen ist Österreich vom Preisniveau her weit nicht so weit oben, ja, als wie andere.
Ja, aber kann sich daraus nicht die Chance ergeben, dass so viel Potenzial da ist, dass das jetzt irgendwann doch nach oben knallt?
Ja, wahrscheinlich. Aber,
oder ist das reine Spekulation?
Das ist reine Spekulation. Also ich glaube, da wird es ja großartig in die Millionenbeträge. Also es ist wirklich, ich verfolge natürlich auch die internationale Kunst und auch die diverse Aktionen über Sossibis Christis, wo teilweise wirklich Beträge gezahlt werden von den sehr bekannten Künstlern, aber teilweise sind da auch Künstler dabei, muss ich ehrlich sagen, aus Japan und so weiter, wo ich mir dann, okay, den habe ich selber nicht einmal richtig am Radar gehabt, die kosten teilweise auch schon siebenstellig, ja. Also es geht da teilweise auch so schnell und muss natürlich immer eine gewisse Basis dahinter sein. Zum Beispiel, man sieht es ja bei der Martha Jungwirth gerade, ja, die ist von einem bekannten Galeristen übernommen worden vor einigen Jahren. Oder vor kurzer Zeit und ja, die geht gerade durch die Decken. Die jagt einen Rekordpreis den nächsten. Und es kommt immer darauf an, wer dahinter steht. Ja. Und
was heißt, wer dahinter steht?
Welche Galerie dahinter steht. Oder gibt es andere Sachen auch? Ist der zum Beispiel auf der Biennale ausgestellt gewesen? Oder in was für ein Museum war er ausgestellt? Ja. In was für ein internationales Museum? Da kommen so viele Details dazu, was dann wichtig ist, dass da dann der Durchbruch gelingt, ja. Also, das sind so viele Eckdaten. Du musst eigentlich als Künstler zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Leute kennen, ja. Das ist eigentlich dann das, was da dann da ein bisschen so den Turbo zünden kann, ja. Aber, ja, das ist einmal die Frage, wie es dann angenommen wird.
Ja. Naja, dann hoffen wir mal, dass es die österreichische Kunst wirklich mal eine Initialzündung kriegt. Das bringt mich zur nächsten Frage. Kauf von Kunst als Kapitalanlage, ist das empfehlenswert?
Ja, also das kann ich jetzt nicht nur sagen, weil ich selber Kunst verkaufe, sondern über die Jahre gesehen, also ich mache es jetzt seit knapp 3 Jahrzehnten, hat sich bei mir noch nie irgendwie was ergeben. Also wenn du das beobachtest, dass renommierte Kunst international oder national langfristig nach unten geht. Also ich sage einmal, man kann sich, wenn man kunstaffin ist, primär muss natürlich die Kunst einmal gefallen. Ja. Also es bringt mir jetzt persönlich, also meine eigene Meinung ist das, Kunst muss gefallen, man hängt es auf, man lebt mit der Kunst und es soll dann natürlich einen positiven Spirit geben. Ja. Aber es gibt natürlich auch Sammler, die kaufen Kunst rein nur als Anlage, die nehmen das, sagen zum Galeristen, schauen Sie her, ich kaufe mir da jetzt tausendmal 3-4 Bilder von dem und dem Künstler, stellen das dann auf die Seite und warten, was passiert. Ja. Also das ist reines Investment, aber Kunst als Anlage ist primär immer ein Thema. Ja. Und wie gesagt, wenn ich so zurückschaue auf die letzten 10, 20 Jahre, haben sich da wirklich teilweise Sachen entwickelt, verdoppelt, verdreifacht teilweise. Ja. Also wenn man auf große Namen oder auf renommierte Namen zurückgreift, kann man da eigentlich nichts falsch machen. Ja.
Aber da braucht der Käufer erstmal doch die Expertise eines guten Galeristen oder eines guten Kunsthändlers?
Ja, natürlich. Also es ist, wenn man sich jetzt mit der Materie überhaupt nicht beschäftigt und eines Tages aufwacht und sagt uns, okay, jetzt möchte ich in Kunst investieren, aber das Ganze nicht verfolgt und nicht weiß, was man will und nicht weiß, okay, wo kann man investieren, das was natürlich auch eine Rendite abwirft über die Jahre, dann sollte man natürlich auch in eine Galerie gehen, beziehungsweise zum Kunsthändler und einmal fragen, schon sehr, ich hätte da gern, möchte was investieren, was können Sie mir empfehlen? Wobei man natürlich im Vorfeld einmal schauen sollte, was einem selber gefällt und was man gerne aufhängen möchte. Und da hat man ja mittlerweile auch die Möglichkeit im Internet zum Schauen, okay, was gefällt mir, gibt diverse Stichwörter ein und ich glaube, dann stolpert man sich über was drüber, was einem gefällt und dann der nächste Weg ist halt dann zu einem regionalen Kunsthändler oder Galeristen. Ja.
Also das ist ja, dürfte ja der normale Weg deiner Kunden sein.
Genau,
ja. Die kaufen sich Kunst, um ihr Heim zu schmücken. Und daneben gibt es aber dann doch noch den spekulierenden Privatsammler.
Ja, ja.
Das sind dann Leute, die sich sehr intensiv beschäftigen mit der Kunst, die also auch Fachwissen haben.
Ja, ja. Also ich kenne natürlich einige Sammler und die sammeln primär aus Sammelleidenschaft und aus einer Emotion außer. Aber es ist natürlich auch keiner unzufrieden, wenn diese Dinge natürlich jetzt nicht weniger wert werden, ja, sondern potenziell steigen. Aber diese Sammler, was ich kenne, die sind sehr versiert, die beschäftigen sich mit der Materie ganz genau. Und man muss sich schon damit auseinandersetzen, ja, wenn man jetzt wirklich zu sammeln beginnt, ja. Und die Sammelleidenschaft irgendwo entfacht wird, dann passiert das automatisch, weil das ist ja bei vielen Dingen auch das, was dich interessiert, mit dem setzt dich auseinander, da lest du nach, da beschäftigst du dich intensiv damit, ja. Und das kriegt dann einen eigenen Flow, ja. Das war ja bei mir genauso, wie gesagt, ich habe das selber natürlich von zu Hause aus mitbekommen und irgendwann einmal bist du da drinnen und du hast halt diese, als Sammler, du jagst ja was hinten nach. Ja. Du bist irgendwie auf der Jagd wieder was nach Neuen und was vielleicht noch keiner irgendwo gesehen hat oder wo man irgendwo eine Quelle ausgrabt, wo man wieder was herkriegt. Ja, das ist ja dann das Feuer, das dann entfacht wird in dir. Und ich habe zum Beispiel Kundschaften gehabt, die haben bei mir das erste Bild gekauft und haben jetzt mittlerweile schon ja, 15, 20 Bilder gekauft bei mir, weil die sagen einfach auch immer, das ist so schön und wenn man dann irgendwo auf eine Vernissage ist, man trifft andere Leute und man kommt mit denen ins Gespräch und man tauscht sie aus und das gefällt halt viel Leute, ja, und dadurch entwickelt sich dann die Leidenschaft dazu.
Also irgendwann der Virus, der ansteckend ist, genau. So lange, bis man keine Wand mehr frei hat, wo man das Bild hinhängen kann.
Ja, ja.
Und die stapeln sich dann auch.
Ja, also das Problem habe ich mittlerweile ein bisschen bei mir in der Galerie, wo dann die Leute zu mir kommen und sagen, ja, mein Rangel gefällt mir, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es hin tue. So, ja. Und sie sagen dann, bevor ich mir es irgendwo ins Eck stelle, ja, dann sagt man natürlich, also ich mache es halt teilweise so, ich habe natürlich auch das teilweise privat natürlich auch Sachen zu Hause an der Wand hängen und über die Jahre natürlich auch zusammengesammelt. Und mein Ding ist ja das, ich sage einfach, ich habe immer auch zwei Kandidaten, wo ich sage, okay, das sind zwei Arbeiten, wo ich sage, von denen könnte ich mich trennen und wenn dann was Besseres nachkommt, für mich jetzt oder von der Qualität her oder vom Sujet her, dann trennt man sich von diesen Dingen und kauft was anderes und so steigert man dann ein bisschen so die Qualität der Sammlung, ja, ohne dann hergehen zu müssen und die Sache ins Eck zu stellen. Ja,
ja, das kommt es dann auch vor, dass Privatsammler oder Leute, die den den Jagdinstinkt haben, Wälder, dass sie so viel kaufen, dass sie irgendwann sagen, jetzt das Bild, was ich vor 3 Jahren bei dir, bei Ihnen gekauft habe, kann ich das wieder zurückgeben und kaufe mir dafür anderes? Es gibt diese Rücknahmegeschäfte auch?
Ja, freilich gibt es die auch. Also da geht es aber prinzipiell nicht um das, dass sie eigentlich sagen, okay, ich habe jetzt zu viel zu Hause, sondern teilweise ja, sagen sie, okay, mir passt es nicht mehr, mir gefällt es nicht mehr und es ist gang und gäbe, dass eigentlich Leute kommen und sagen, gerne, ich möchte es wieder zurückgeben oder kann man sich vielleicht was anderes aussuchen, dafür irgendwie ein Gegengeschäft machen. Ja, also es kommt ständig vor eigentlich, dass Leute herkommen und sagen, okay, ich habe das jetzt vor 5 Jahren gekauft, egal ob sie es jetzt bei mir gekauft haben oder bei einem Kollegen gekauft haben, ja. Gibt es halt so Dinge, wo man halt dann irgendwo vielleicht einmal daneben gegriffen hat und dann nach ein paar Jahren draufkommt oder nicht nur nach ein paar Jahren, sondern ich hab schon Sachen gehabt, die sind nach 2 Monaten wieder da gestanden und gesagt, okay, eigentlich gefällt es uns jetzt nicht so. Ja. Und dann findet man halt irgendwie eine Lösung. Ja. Entweder man nimmt es, kauft es zurück oder man nimmt es dann auf Kommission und schaut, dass man es wieder weiterverkaufen kann. Also da gibt es einige Optionen, dass man dann wieder das wieder in Umlauf bringt, ja.
Ja, da ist ja dann die Hilfestellung des Galeristen auch wichtig, weil als Privatmann habe ich ja weniger Möglichkeiten, ein Kunstwerk zu verkaufen.
Ja, ja, freilich.
Ja, also das ist, stelle ich mir auch relativ schwer vor.
Ja, naja, es gibt natürlich als Privater, also hast du natürlich auch Möglichkeiten über diverse Auktionshäuser. Ja, die sprießen ja auch wie die Pilze aus dem Boden mittlerweile. Es gibt unzählige Auktionshäuser, wo dann auch, wie du auch als Privater dann die Dinge einbringen kannst, wobei natürlich der negative Aspekt beim Auktionshaus ist, die nehmen halt eine relativ hohe Provision.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Also das kennen wir, das Dorotheum, da ist man, was weiß ich, 45% ungefähr wieder los.
Ja, ja, das ist für den Einbringer, also der einzige Gewinn ist eigentlich das Auktionshaus. Ja. Die nehmen beim Käufer nehmen es 30%, beim Einbringer nehmen es auch 15-20% so in die Richtung, kommt immer auf das Auktionshaus drauf an.
Ja, da wäre die Hälfte des
Erlöses. Ja, also das Aktionshaus, aber wie gesagt, wenn man dann was einbringt und natürlich dann die Galerien, die Aktionshäuser sind natürlich erpicht darauf, diese Dinge auch an den Mann zu bringen. Ja. Und dadurch, wenn man dann hinkommt, dann kommt es meistens so, okay, der Schätzpreis ist so und so und schauen wir mal, dass wir es weiterbringen und das Limit eher ein bisschen weiter runtersetzen. Also ich würde es jetzt eher mal bei einer Galerie probieren. Natürlich ist halt dann meistens, muss man länger drauf warten, ja, dass man es verkauft hat. Oder auch wenn es kann relativ schnell gehen. Also ich habe Arbeiten, die sind nach einer Woche weg gewesen und dann gibt es natürlich Arbeiten, das dauert halt dann Monate oder man verkauft es vielleicht gar nicht, aber prinzipiell sage ich mal, jeder Topf findet einmal seinen Deckel, aber als Privat hat man auch andere Möglichkeiten. Aber prinzipiell in der Galerie natürlich, die haben ein ganz anderes Netzwerk und dadurch, ja. Ist einfach einfacher zum Verkaufen.
Hat eine Galerie bessere Konditionen in einem Auktionshaus als der Privatmann?
Das ist immer Ausmachungssache.
Also der kann dann schon mit denen reden?
Ja, freilich, man kann reden und sagen, okay, ich habe das und das gezahlt. Und natürlich, wenn der das jetzt längere Zeit in seinem Besitz gehabt hat und die Wertentwicklung ist ins Positive gegangen, dann wird er wahrscheinlich vielleicht nur auch ein Geld damit verdienen. Ja,
ja. Das kommt ja noch dazu, dass je länger der Zeitraum von Erwerb bis zu Verkauf
wenn
ist,
jetzt, ist wir jetzt vor,
haben wir die Wertsteigerung.
Vor 10 ja. Jahren an Nietzsche erworben hat, aus einer guten Zeit, und das ist jetzt 10 Jahre aus, also dann hat sich wahrscheinlich schon mittlerweile verdoppelt. Ja,
ja, da wären wir wieder bei der Investition in Kunst,
die zu investieren,
offensichtlich doch vorhanden ist. Ja, jetzt schwenken wir mal ein bisschen in den privaten Bereich über. Das wollen unsere Hörer auch immer ein bisschen wissen. Ja, was macht der Johannes Rangel, wenn er sich gerade einmal nicht mit Kunst beschäftigt?
Ja, was mache ich dann? Dann beschäftige ich mich mit anderen Dingen. Aber man verbringt natürlich Zeit auch immer mit der Familie und mit Freunden. Das ist so das Primäre, was man dann in der Freizeit macht. Und ja, man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Also ich bin ja noch interessiert, so was mich da immer... Also Oldtimer, das interessiert mich auch immer wieder. Da hängt man natürlich auch mal wieder im Internet drinnen und schaut sich die diversen Oldtimer an oder auch Sportwagen aus den 80er, 90er Jahren. Das ist so ein bisschen ein Faible, was ich auch mitbekommen habe von Kindesbeinen an, weil mein Vater hat ja, bevor er eigentlich in die Kunst eingestiegen ist, hat ja mein Vater einen Autohandel gehabt. Ja, und in den 70er Jahren. Ja, ja.
Also vom Autohandel in den Kunsthandel?
Vom Autohandel in den Kunsthandel, ja. Mein Papa war da recht, anpassungsfähig, sage ich jetzt einmal. Und hat aber in den 70er, 80er Jahren hat er in Wels, seinen ersten Autoplatz hat er eigentlich in Linz gehabt, aber da war ich noch nicht auf der Welt. Und dann hat er in den 70er, 80er Jahren in der Nähe von Wels, also vor Wels eigentlich, hat er so eine Autohalle gebaut. Und da hat er dann Mercedes aus Deutschland also reingeholt. Ja. Und so hat der Vater eigentlich sein erstes Geld verdient, sagen wir mal so. Ja, und darum kann ich mich erinnern, wie ich da als kleines Kind immer durch die Halle gestampft und habe mir die alten Mercedes immer angeschaut. Trotzdem waren sie halt nicht alt, damals waren sie halt eher aktuell. Ja. Und darum hat mich da auch ein bisschen so diese Leidenschaft gepackt.
Der Virus ist in die Wiege gelegt worden, was
Autos, was alte Autos, so speziell auch Mercedes und so angeht. Ja, das war immer ein bisschen eine Leidenschaft oder ist immer nur eine Leidenschaft von mir. Ja. Ja, und sonst privat, wie gesagt, viel mit Freunden unternehmen. Ja, im Sommer am See fahren oder jetzt in letzter Zeit oft nach Kroatien, der Liebe wegen. Und ja, aber sonst, Kunst hängt immer, ist immer dabei. Ja, also das ist eigentlich...
Ist ein weiter Begriff auch, muss man sagen. Ja, also,
ja, ja, ja.
Selbst also, das Oldtimer-Sammeln könnte man ja da auch irgendwo noch einbinden.
Ja, ist ja so weit weg nicht, auch nicht. Ja. Interessiere mich dafür, ja, aber es ist ja halt der Oldtimer. Ich meine, ich habe selber einen alten Mercedes Oldtimer zu Hause und ja, ein Bild nehme ich, hänge an die Wand, kostet mir im Endeffekt nichts mehr, ja, kann ich mir anschauen. Ein Auto, wenn du es nicht bewegst, muss man immer wieder was einstecken und ich denke mir immer, du brauchst einen Platz dafür, wo stößt das hin, ja, und so weiter. Das ist natürlich immer.
Ja, die Halle von deinem Vater, da gingen mehrere
Die hätte ich noch gerne, ja, aber leider geht sich das nicht aus, aber wir haben, wir sind mit dem Elternhaus, haben wir einige Garagen und da stehen sie halt dann drinnen, ja. Und, aber wie gesagt, das ist immer wieder was zum Reinstecken, da muss es halt bewegen, ja.
Ja.
Und, wenn man das nicht tut, muss man Geld reinstecken, ja.
Andere Frage. Egal, ob noch lebend oder bereits verstorben, wen würdest du gerne mal persönlich treffen?
Von den Künstlern jetzt her? Oder?
Nein,
allgemein.
Allgemein. Das können historische Persönlichkeiten sein, die schon 1000 Jahre tot sind.
Schwierig.
Oder 2000, ja.
Schwierig, auf die Frage habe ich eigentlich noch nicht gestellt selber. Also es kommt jetzt ein bisschen...
Einer muss es ja zum ersten Mal tun.
Ja, ich bin auch sehr, sehr historisch geschichtsinteressiert. Also, vor kurzem haben wir den Film angeschaut auf Netflix, glaube ich, das war den Napoleon zum Beispiel. Ja, Napoleon Bonaparte, okay. War, glaube ich, so eine Persönlichkeit, den ich gerne vielleicht treffen möchte. Ja.
Würdest du ihn fragen?
Was war eine Frage?
Oder was wirst du von ihm wissen wollen? Du sitzt jetzt mit ihm gegenüber, er trinkt einen Cognac,
ja.
Sehr alt, sehr süffig. Der kleine Mann sitzt dir gegenüber und strahlt. Also deutlich vor Waterloo.
Ich glaube, das müsste sich aus dem Gespräch heraus entwickeln, aber
also einfach mal so Smalltalk.
Smalltalken, ja. Also ich glaube, dass ich das dann im Gespräch dann heraus entwickeln würde, was dann so gefragt wird, aber ja, war der Russland-Feldzug notwendig? Ja, im Endeffekt.
Ja, das ist eine durchaus spannende Frage. Lernst du derzeit was Neues? Ist denn irgendwas dran, ein Gebiet, was dich interessiert?
Ja, was ich machen möchte, ist zum Beispiel jetzt eine neue Sprache zu lernen. Also Kroatisch ist gerade ein bisschen so ein Thema bei mir natürlich, weil ich glaube ich mittel bis langfristig ist so ein bisschen in meinem Kopf drinnen. Mehr Zeit in Kroatien zu verbringen oder vielleicht auch dann den Lebensabend in Kroatien zu verbringen. Mehr Sonne, ja, alleine der Lifestyle, was die Leute da unten haben, das gefällt mir irrsinnig, diese Entspanntheit, dieses Chillige, ja, und Unaufgeregte, ja. Und dadurch, wenn man unten ist, glaube ich, wenn man in ein Land auswandern möchte oder vorhat, dorthin auszuwandern, glaube ich, die Sprache zu lernen, glaube ich, das um und auf. Ja, obwohl da unten natürlich in Kroatien kommst du locker mit Englisch durch, ja, weil das ist ja, glaube ich, eins der Länder, wo, glaube ich, Englisch sehr, sehr stark gesprochen wird und oder gut gesprochen wird. Und das war so ein bisschen, das ist gerade ein bisschen so ein Thema bei mir, Kroatisch. Ja.
Naja, die Sprache ist die beste Kommunikation und ja. man ist Gast in einem fremden Land und da wird das schon bevorzugt, ja, das wenn man sich zumindest die Mühe gibt.
Ja, genau, das wird dann honoriert. Ja, wird honoriert und
ja, nie perfekt lernen.
Ja, ja, ja. Das ist natürlich, der Akzent und so, das wird immer da sein. Die werden schon wissen, dass du nicht verdurrt bist. Ja, aber ich glaube, das wird immer, das wird in jedem Land, glaube ich, honoriert, wenn du irgendwo die Sprache sprichst oder versuchst, ja, sie zu sprechen. Ja.
Ist ganz, ganz sicher so. Ja. Du bist ein welterfahrener Mann, der viel mit Leuten in Kontakt getreten ist, sehr kommunikativ. Was kann man von dir lernen?
Ja, welterfahren ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber was kann man von mir lernen? Ja, ich bin sehr kommunikativ. Ich glaube, ich kann mit jedem gut irgendwo. Also ich bin nicht streitsüchtig oder ich diskutiere gern mit den Leuten und ja, ein offener Charakter und der auch immer wieder das Positive ersiegt in die Leute. Und ich glaube, von solchen Leuten, die immer positiv denken, kann man immer viel lernen. Ja. Also das ist
ganz sicher.
Das ist gerade in Zeiten wie diesen, wo eben alles so negativ ist und diese Weltuntergangsstimmung, die was gerade ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über allem schwebt. Ich glaube, diese positive Geschichte muss man ganz einfach immer wieder sehen in die Leute und ja, das kann man jetzt nicht speziell von mir lernen, aber allgemein, glaube ich. Ja. Positiv denken und es geht trotzdem immer irgendwie weiter, aber wie gesagt, wenn es gerade jetzt in den Zeiten, ja, und Wirtschaft und das und dort und positiv denken, es ist immer nur weitergegangen. Ja, also es ist, wenn man die letzte Krise anschaut, so 2008 mit der Bankenkrise und so weiter, da hat jeder gesagt, Maria, und was kommt, aber wie gesagt, positiv denken, das Leben ist einfach zu kurz, ja, dass man immer nur in dem Negativen schwelgt und ja.
Ja, was wünschst du dir beruflich und privat für die Zukunft?
Ja, privat natürlich ist einmal der Standard gesund bleiben. Ja, ich bin jetzt mittlerweile auch schon jenseits der 50 und dort zwickt es und da zwackt es einmal. Und ich glaube, das Gesunde das Allerwichtigste ist. Und wenn man rund um und um natürlich auch immer wieder erfährt, ja, dort, der ist krank geworden, dort ist wer gestorben und so weiter in relativ jungen Jahren. Also gesund, die Gesundheit kannst du einfach nicht kaufen. Es ist ein altes Thema. Und dass man gesund bleibt, dass die Familie gesund bleibt, dass mein Sohn gesund ist. Und ja, beruflich natürlich, dass so weitergeht wie bisher. Ich sage mal jetzt seit knapp 30 Jahren, es ist ganz gut gegangen. Man kann ganz gut leben davon, man wird jetzt nicht, ja, reich davon wirst du jetzt nicht. Also ich bin jetzt nicht reich geworden davon, aber man kann ganz gut leben davon, ja, und es ist ein interessanter Job, man lernt viele Leute kennen. Ja, ich sag mal, wenn es so weitergeht wie bisher, bin ich eigentlich zufrieden. Ja, also privat, dass man glücklich ist, dass man gesund ist und geschäftlich, wenn es so weitergeht wie bisher. Natürlich ist es immer gut, wenn es besser geht, ja. Und wenn mehr daherkommt, aber wenn es so ist wie die letzten Jahre, bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja.
Ja, prima. Glaubst du an Gott?
Ich glaube an Gott, ja. Ich glaube an Gott. Es ist schwer zu sagen, es ist so ein großer Begriff, ja. Ich bin zwar nicht mehr bei der Kirche dabei, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber ich sage, man muss aber jetzt nicht in der Kirche sein, um an Gott zu glauben, ja. Was mich da halt ein bisschen gestört hat bei der Kirche, das war diese ganze Steier und so weiter, das hat mich ein bisschen gestört. Dann habe ich dann gesagt, okay, das mag ich einfach nicht mehr. Aber prinzipiell glaube ich an Gott und ich glaube, dass es irgendwie weitergeht. Ja.
Ja. Okay, nehmen wir mal an, du begegnest ihm am Himmelstor.
Die nächste Begegnung, ja.
Was würdest du ihn fragen? Eine Frage. Stehst da oben, er macht dir die Tür auf.
Ja, das, was ich mich oft frage, ist das, ich glaube, dass es einen Gott gibt und ich glaube, dass Gott, warum lässt der Gott das zu, was auf der Welt passiert? Also das frage ich mich auch oft, das Leid und warum lässt du sowas zu? Entweder ist, ich weiß nicht, ist eine Prüfung, ist, weil es so viel Leid herrscht und ich denke mir oft, die, was am meisten nichts dafür können, das sind natürlich dann die Kinder. Ja, wenn man mitkriegt, wie viele Kinder eigentlich jedes Jahr verhungern, ja, müsste ja alles nicht sein, aber ich sage einmal, es wird natürlich auch an der Gesellschaft liegen. Ich sage einmal, wenn man nur einen Bruchteil dessen hernimmt, was zum Beispiel in Rüstung gesteckt wird weltweit, ja. Ich habe letztens einmal gelesen, wenn du wenn du die Rüstungsausgaben der Welt von einem Jahr, glaube ich, hernimmst, dann könntest du die nächsten 20 Jahre alle Kinder auf dieser Welt ernähren und Bildung geben. Ja, also das ist dann, wo ich mir denke, es ist für so viel Blödsinn und so viel negative Dinge ein Geld da, was man dann, glaube ich, in andere Sachen investieren können. Ich glaube, es müsste keiner leiden auf dieser Welt, ja, wenn die Menschen einfach ein bisschen gescheiter werden würden. Und man denkt sich mal, ist im 21. Jahrhundert, ja, man versteht irgendwo, wenn sie im Frühmittelalter die Schellen eingehaut haben, ja, dass man mittlerweile denkt, man müsste eigentlich mehr wissen. Und das war vielleicht eine Frage, die ich Gott stellen würde, warum man das eigentlich so zulässt, dass so viele Leute auf der Welt irgendwo leiden müssen, ja.
Es könnte dann eine längere Diskussion werden.
Das könnte dann länger werden.
Ob er sich darauf einlässt. Ja. Aber das war ja eine schöne Schlussfrage, denn ich denke, wir sind am Ende heute. Herzlichen Dank für dein Kommen und vor allem für dieses interessante Gespräch. Und ich sage mal auf Wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten Podcast.
Ja, würde mich
freuen. Keine Ahnung.
Danke, ja. War sehr interessant.
Wir sind dabei.
Eine neue Erfahrung und echt eine nette Geschichte. Ja.
Dankeschön. Ja. Liebe Hörer, damit sind wir am Ende unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser Podcast heute ebenso viel Freude bereitet hat wie mir. Wenn ja, hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre ganz toll und danke auch dafür. Auf Wiedersehen.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.